Die Stammi, ein Fitnessstudio. Wer aufmerksam dieses Quartalsheft angeschaut hat und den heutigen Zettel, den wir bekommen haben, und dann reingekommen ist und leicht nach links geschaut hat, der findet diese Aussage bestätigt. Offensichtlich mutieren wir zu einem Fitnessstudio. Da vorne steht so ein Fahrrad. Wir haben hier Hanteln. Nun, was hat es damit auf sich? Ich freue mich, dass ich heute diese Predigtreihe beginnen darf. Eine etwas besondere Predigtreihe, weil wir Themen anschauen werden, die man normalerweise nicht freiwillig aussucht. Aber ich habe den Vorteil, dass ich heute eigentlich sozusagen nur Hoffnung und Zuversicht verbreiten darf. Also meine Predigt ist eigentlich die schönste von der ganzen Predigtreihe, jetzt für den Prediger das zu halten. Nachher kommen die schwereren Themen, da dürfen sich dann die anderen Pastoren darum kümmern. Aber es wird auch heute ein wenig heftig werden. Warum Fitnessstudio? Wachsen am Widerstand. Ich habe gelernt, als ich begonnen habe, das ist noch nicht lange her, als ich begonnen habe, ins Fitnessstudio zu gehen, dass Muskeln, wenn sie nichts zu tun haben, erschlaffen. Ja, das ist so. Und wenn man sie trainiert, dann werden sie größer. Und wir sind kein Fitnessstudio, trotz allem. Aber unser Glaubensleben ähnelt in gewisser Weise so einem Fitnessstudio. Und ab jetzt werde ich das auch nicht mehr so in den Mund nehmen, weil es geht jetzt um andere Inhalte. Als ich begonnen habe, über diesen Abschnitt, um den es heute geht, nachzudenken, ist mir aus meinem Berufsleben etwas in den Sinn gekommen. Und alle, die vom Baugewerbe kommen oder die irgendetwas mit Glas zu tun haben, denen wird das vielleicht bekannt vorkommen. Der Heat-Soak-Test. Hat schon mal jemand von dem Heat-Soak-Test gehört? Noch gar niemand. Okay, auf Deutsch heißt er Heißlagerungstest. Das ist, wenn man Einscheiben, Sicherheitsglas, einem Testverfahren unterzieht, mit dem man bestimmen kann, ob es wirklich sicher ist oder nicht. Im Glas drinnen hat es so ganz, ganz mikroskopisch kleine Einschlüsse. Und wenn die drin sind, dann kann das im Lauf der Gebrauchsdauer dieses Glases zu einem Spontanbruch kommen. Muss nicht, aber kann. Weil diese Einschlüsse, die verändern sich leicht, haben ein bisschen größeres Volumen und das gibt dann eine Spannung aufs Glas und das gibt dann diesen klassischen, hier sieht man's, Bruch. Um das zu vermeiden, macht man eben diesen Heat-Soak-Test. Das heißt, diese Glasscheiben, die anschließend Sicherheit bieten müssen, als Geländer, als durchbruchsicheres Glas, die werden einem Heißtest unterzogen. Die liegen bei 290 Grad rund 8 Stunden im Ofen, dass jedes Glas mindestens 2 Stunden lang dieser Temperatur 290 Grad ausgesetzt wird. Und dann läuft in diesen kleinen Partikeln dieser Prozess ab, dass sie sich ausdehnen und dass, wenn die da sind, dass das Glas platzt. Nachher sieht es so aus. Das ist ein Prüfungsverfahren. Und es ist interessant, dass mir das in den Sinn gekommen ist als erstes. Natürlich neben diesem Beispiel, wir kommen nachher noch darauf zurück, vom Gold, vom Läuterungsverfahren vom Gold. Das ist auch ziemlich typisch. Nicht nur für mich, sondern ich behaupte für relativ viele von uns. Denn die Frage ist ja, was hat dieser Heat-Soak-Test mit unserem Leben als Christ zu tun? Es ist natürlich nicht typisch, dass ihr euch an den Heat-Soak-Test erinnert, wenn ihr ihn nicht kennt. Aber was hat das mit unserem Leben als Christ zu tun? Es gibt so Parallelen. Es ist eine Prüfung. Wir als Christen werden auch geprüft auf Reinheit. Dieses Glas wird geprüft, ob es rein genug ist, dass es den Beanspruchungen standhalten kann. Dann die Hitze. Auch Christen werden unter Hitze geformt. Natürlich sind diese Hitzezeiten für uns andere Zeiten, Prüfungszeiten. Wir werden später ein Beispiel noch hören im Laufe der Predigt. Schwere Zeiten, Zeiten von Anfechtungen, Zeiten von Versuchungen, das ist hier überschrieben mit Hitze. Und dieser Heat-Soak-Test, das gibt ja nachher ein Prüfungszertifikat, das wird dann mitgeliefert. Also wenn man weiß, dieses Glas wurde einem Heat-Soak-Test unterzogen, dann weiß man, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Spontanbruch kommt, auf ein absolutes Minimum beschränkt. Mehr beschränken kann man es nach heutigem Wissensstand nicht. So, und bei den Christen ist es auch so, es wird dokumentiert. Im Himmel, im Buch wird das aufgeschrieben. Das sind so die Parallelen, jetzt gibt es aber Unparallelen. Eins davon zum Beispiel ist, unser Testverfahren, dem wir unterlaufen sind oder unterliegen, zerstört uns nicht. Wir sind nachher nicht eine kaputte Glasscheibe, wie das, was wir hier sehen. Und das, denke ich, ist ein großer Unterschied. Leider habe ich manchmal den Eindruck, dass das viel stärker in unserem Bewusstsein ist. Ja, Prüfung, schwer, Zerbruch und so weiter. Ihr seht, ich verschwinde hier langsam. Unser Testverfahren führt uns nicht in einen Zerbruch, dass man uns nachher in den Müll schmeißt. Diese Gläser, die da versagen unter dem Test, fort. Die werden nicht mehr gebraucht, werden eingeschmolzen, wird neues Glas draus gemacht. Das, wozu sie gemacht worden sind, das werden sie nicht mehr erfüllen. Bei uns sieht es anders aus. Also, wir werden nicht zerbrechen daran. Das ist ein Versprechen Gottes. Anfechtungen wollen nicht kaputt machen, sondern ergründen, festigen und vertiefen. Dieser Satz ist nicht von mir, sondern den habe ich aus einem Kommentar gelesen, aber der hat mir sehr gut gefallen. Anfechtungen wollen nicht kaputt machen, sondern ergründen, festigen und vertiefen. Und noch eine weitere Unparallele. Unser Testverfahren reinigt uns. Also diese kleinen Nickelsulfideinschlüsse, die beim Glas zum Spontanbruch führen können, die werden in unserem Testverfahren rausgenommen. Im Feuer des Schmelzofens gereinigt. Wir sind nachher reiner als vorher. Das sind so die Vergleichspunkte, die ich hier am Anfang anbringen wollte. Jetzt zum Text. Als ich klein war, habe ich ab und zu mal so diesen Begriff Gottlob oder Gott sei Dank gehört und dann mit der Zeit natürlich auch selber übernommen. Gott sei Dank ist mir dieses Auto hier nicht jetzt ins Velo gefahren. Gott sei Dank hat dieser Hund mich nicht angefallen. Gottlob ist das nicht passiert. Mir schienen diese Ausdrücke damals nicht als Gebet, sondern einfach vielleicht Ausdruck meiner Dankbarkeit, aber nicht an die Adresse Gottes. Das war einfach so eine Floskel. Und als ich begonnen habe, diesen Vers von heute, diesen ersten Vers zu lesen, ist es mir genau gleich gegangen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, und wann kommt jetzt endlich das Wichtige? Geht es euch manchmal auch so? Diese Lobeshymnen, die überlesen wir. Weil wir das Gefühl haben, ja, das Geplänkel, das Blablabla, das brauchen wir nicht. Wir wollen jetzt wissen, was er uns zu sagen hat. Aber genau diese Lobeshymne ist das, was uns Petrus als erstes sagen will. Und darum habe ich mich entschieden, meinen ersten Punkt ganz dieser Lobeshymne zu widmen und mit euch zusammen das ein bisschen durchzuerleben. Ich lese darum diesen ersten Vers einmal nochmal so richtig deutlich vor. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der erste Abschnitt ab Vers 3, den möchte ich jetzt mit euch zusammen lesen. Ich weiß, wir machen das nicht so oft. Ich habe einen Kongress, wo wir waren, einige von uns aus der Stammie, in Dortmund haben wir das auch einmal erlebt. Da hat uns die Rednerin eingeladen, aufzustehen und die ganze Passage laut miteinander zu lesen. Und ich habe gedacht, ups. Und das war eine lange Passage. Dann habe ich gedacht, ja, wenn das 10.000 Leute können, dann können das auch 300 oder ich weiß nicht, wie viel wir sind, 400 Leute miteinander machen. Darum lade ich euch jetzt ein, aufzustehen und mit mir diesen einen Satz des Petrus zu lesen. Und jetzt seid nicht überrascht, dieser Satz ist ein langer Satz. Im Grundtext, statt da drüben, auf eurem Blatt steht übrigens die falsche Bibelstelle. Hier drauf steht, dass es das Kapitel 3 sei. Wir sind aber beim Kapitel 1. Wir fangen ganz klassisch vorne an. Tut mir leid, das habe ich auch nicht gesehen vorher. Kapitel 1. Also, dieser Satz im Grundtext geht über Vers 3 bis Vers 9. Und das ist auch mein Hauptteil nachher. Und ich lade euch ein, wirklich jetzt im Stehen diesen Abschnitt zu lesen. Mit mir zusammen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Gottlob. Und jetzt meine ich es wirklich als echtes Gebet. Gott sei Dank, dass das so ist. Ich habe mich entschieden, diesen ganzen Abschnitt noch etwas anders uns vor Augen zu führen heute Morgen. Und zwar bin ich der Überzeugung, dass Gott durch die Bibel selber spricht. Ich habe vorher in einem kleinen Zwiegespräch da so salopp gesagt, Gott möchte heute Morgen etwas tun. Er könnte das eigentlich auch selber, aber ich sollte halt auch da vorne stehen, weil er will mich als Sprachrohr brauchen. Also der Heilige Geist könnte das selber, so denke ich oft, viel besser. Aber ich muss halt auch mit da vorne sein. Und ich hoffe, dass das, was ihr heute Morgen hört, dass das vom Heiligen Geist geprägt ist. Und darum möchte ich euch jetzt nochmals einladen, aufzustehen. Weil ich habe nochmals etwas vor mit diesem Vers. Oder mit diesen Versen. Ich werde nämlich diese Verse, und zwar die ganzen Verse, als Gebet formulieren. Sie werden auch wieder da aufscheinen. Das müsst ihr jetzt nicht mehr laut mitbeten, aber ihr dürft das in eurem Herzen mitbeten. Und ich hoffe, dass dieses Erlebnis euch inspiriert, vielleicht den einen oder anderen Bibeltext auch mal betend durchzulesen. Ich preise dich, Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In deinem großen Erbarmen hast du durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Du hältst es im Himmel für uns bereit und wirst uns, die wir glauben, durch deine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Wir haben also allen Grund, uns zu freuen und zu jubeln, auch wenn wir jetzt nach deinem Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müssen und manches Schwere erleiden. Denn diese Prüfungen geben uns Gelegenheit, uns in unserem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch unser Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann du, Jesus Christus, in deiner Herrlichkeit erscheinst, wird unsere Standhaftigkeit uns Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher haben wir dich, Jesus, nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem lieben wir dich. Wir vertrauen dir, auch wenn wir dich vorläufig noch nicht sehen können. Daher erfüllt uns schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn wir wissen, dass wir das Ziel unseres Glaubens erreichen werden. Unsere endgültige Rettung. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die wir inzwischen erfahren haben. Dein Geist, Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf dich warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit uns dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Wir haben das Evangelium gehört. Es wurde uns von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den du, Gott, vom Himmel gesandt hast. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Daher richten wir uns ganz auf dich, Jesus Christus, aus. Wir leben so, dass wir für dein Kommen bereit sind. Wir bleiben wachsam und besonnen und setzen unsere Hoffnung völlig auf die Gnade, die uns erwiesen wird, wenn du in deiner Herrlichkeit erscheinst. Amen. Möchtest du Gott segnen? Eine vielleicht etwas überraschende Frage. Wir sollen Gott segnen? Normalerweise bitten wir doch Gott, dass er uns segnet. Rechnen damit, dass er mit seinem Segen uns begleitet. Wieso möchtest du Gott segnen? Wir können das tun. Wir können Gott segnen. Wenn du jetzt vorher mit mir mitgebetet hast, dann hast du genau das getan. Dann hast du Gott gesegnet. Warum? Gott zu preisen bedeutet auch, Gott zu segnen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen, wörtlich steht hier Eulogetos, gehört in die gleiche Wortfamilie wie Eulogeo. Eu, das positive Vorwort, das kennen wir von Evangelium, wo es ein bisschen anders ausgesprochen wird, Euangelion. Und dann Log, das Logos, das Wort, ein gutes Wort. Und übersetzt auch mit gepriesen oder gesegnet. Darum ist es gut, wenn wir uns das vor Augen halten, dass nicht nur Gott uns segnen kann, sondern dass wir auch ihn segnen. Und ich bin der tiefsten Überzeugung, das ist so. Es ist für Gott ein Segen, wenn wir ihn preisen. Er sehnt sich genauso nach diesem Segen von uns, wie wir uns nach seinem Segen sehnen. Es tut ihm gut. Es tut ihm gut und er freut sich darüber. Das ist das Pflegen der Beziehung. Und ein sehr wirksamer und hilfreicher Nebeneffekt von diesem Segnen Gottes ist, dass unser Denken dabei geprägt wird. Das, was wir aussprechen, das, was wir uns vor Augen malen, das, was wir denken, das prägt uns. Und wenn wir Gott loben und das auch glauben, was wir sagen und nicht nur daherreden, dann prägt uns das. Natürlich ist es gut, wenn das Wahrheiten sind, die wir aussprechen und nicht irgendwelche erfundenen Dinge. Aber wir dürfen davon ausgehen, wenn wir solche Bibelverse als Gebet formulieren, dann ist das definitiv die Wahrheit. Und das kann uns prägen. Und das soll uns prägen. Und wir brauchen das. Ich brauche das. Geprägt zu sein von solchen Aussagen. Das ist aber ein Nebeneffekt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt, nämlich, dass wir Gott segnen. Und der Nebeneffekt ist, dass wir verändert werden. Und das ist auch etwas, was ich heute Morgen mir hier aufgeschrieben habe, dass mir das wichtig ist. Ich möchte euch das ein bisschen zeigen. Wir haben hier diese Verse, Vers 3 bis 13. Wir haben hier angefangen bei Vers 3a. Ganz da drüben ist Vers 13. Und wir haben diese Lobeshymne, dieses Gebet miteinander durcherlebt, zuerst miteinander gelesen bis hierher, bis Vers 9. Von dort bis hier. Und es geht noch weiter. Die Zusagen, das, was uns Zuversicht geben soll, das geht bis hier. Und der Vers 13, da kommen wir am Schluss dann drauf, das ist dann noch ein Schritt, das ist dann noch ein kleiner Teil. Das ist so wie der Nebeneffekt. Und heute Morgen ist wirklich die Hauptsache dieser Teil dazwischen, der uns dann prägen soll für unser weiteres Leben. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Der jetzt folgende Abschnitt, diese Verse, die wir vorher miteinander gelesen haben, ist gespickt mit mutmachenden Aussagen. Und ich habe diese Verse zusammengefasst und habe sie euch auch hier reinschreiben lassen. Beim zweiten Abschnitt, eine lebendige Hoffnung, da stehen sie drin. Also diesen Satz ist ein bisschen ein komplizierter Satz, aber hilft uns, diesen Abschnitt zu strukturieren. Gepriesen sei Gott für eine lebendige Hoffnung auf das Erbe für die, die bewahrt werden in der Anfechtung zur Läuterung ihres Glaubens. Für die, die jubelnd glauben und die gerettet werden. Vers 3b bis 4. Eine lebendige Hoffnung auf das Erbe. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und es ist die Hoffnung auf ein lebendiges Erbe. Dieser Abschnitt ist keine Aufforderung. Keine Aufforderung, hofft mal ein bisschen lebendig. Wie auch immer sowas gehen soll. Es ist eine Zusage. Eine Zusage auf das, was wir hoffen und was immerwährend lebt. Gott ist ein Gott des Lebens. Er liebt das Leben und er selbst lebt. Und so ist es auch mit dem Beginn meiner Beziehung zu ihm. Der Beginn. Wie sagen wir dem? Den Beginn unseres Lebens mit Christus. Wir sagen dem Wiedergeburt. Eine Geburt ist der Beginn des Lebens. Und das ist auch hier so. Das wirkliche Leben, das Leben, das in die Ewigkeit, in die gute Ewigkeit reicht, beginnt mit einer Geburt, mit meiner Bekehrung, hin zum Allmächtigen, der für mich gestorben ist. Und so ist auch unser Erbe etwas Lebendiges. Das mag jetzt vielleicht etwas schwierig klingen, gerade die, die jetzt in irgendwelchen Erbschaftsprozessen drin sind. Wenn wir hier nach unserem weltlichen Verständnis von Erbe reden, dann meinen wir Geld, Haus, Auto, was halt alles diese Menschen vererben können. Gut, es könnte ein bisschen lebendige Materie darunter sein, vielleicht eine Wiese mit Blumen drauf, ein Baum, ein Hund, eine Katze, aber es werden keine Menschen vererbt. Es werden Besitztümer vererbt. Im Himmel ist das nochmals ein bisschen anders. Im Himmel wird Leben vererbt. Unser Anteil. Anteil, ein anderer Ausdruck für Erbe. Unser Anteil an Gottes Reich. Wir dürfen im Reich Gottes leben. Unser Erbe ist Leben in Ewigkeit vor und mit unserem allmächtigen und dreieinigen Gott. Das ist das Erbe. Und auf das gehen wir zu. Und darum ist es ein lebendiges Erbe. Ein makelloses Erbe. Ein Erbe, das nicht verwelkt. Unvergänglich und makellos. Für wen ist dieses Erbe? Vers 5. Für die, die bewahrt werden. Da steht, und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Es ist für uns, für uns, die wir glauben und die bewahrt werden. Das ist eine Zusage. Ich habe in der Predigt von Gust ein Zitat aufgeschnappt, das ich hier ein bisschen frei wiedergebe. Ein guter Start garantiert noch lange keinen guten Lauf. Erinnert ihr euch noch? Wer hat das gesagt? Gordon MacDonald. Es ist sehr eindrücklich, sein Leben zu studieren. Ich rate es euch, einmal so zu studieren, was hat Gordon MacDonald alles durchgemacht, dass er zu solchen Aussagen kommt. Und er redet hier von einem Marathon. Ein Marathon ist kein Sprint. Ein Marathon dauert lange. Ich habe noch keinen gerannt. Einige von euch haben das vielleicht schon gemacht. Und ein guter Start heißt nicht, ja, jetzt wusch und durch, wie wir es von der Schule her kennen, wenn wir den 100-Meter-Lauf machen mussten. Ja, das Ziel erreichst du da immer, aber ein Marathon ist eine lange Strecke. Und Gordon MacDonald vergleicht unser Leben als mit einem Marathon. Er sagt, der Start ist nur ein Teil davon. Ein guter Start ist keine Garantie für einen guten Lauf. Aber das, was hier drin steht, im 1. Petrus 1, das gibt Mut und Zuversicht, weil das ist der Garant für einen guten Lauf. Das ist die Zusage Gottes für einen guten Lauf. Eine Garantie haben wir nämlich von Gott selbst bekommen. Er wird uns durch seine Macht bewahren, bis alles vorbei ist und bis alles neu beginnt. Bis zum Tag Jesu Wiederkunft. Hier steht wörtlich en dynamai Theou. Im Dynamit Gottes oder in der Dynamis Gottes. In Gottes Kraft und Macht. Auf Deutsch übersetzt. Und ich glaube, dass ich nicht zu viel behaupte, wenn ich sage, das ist die einzig wirklich wahre und wirksame Macht, Gottes Macht. Ich möchte hier ein Beispiel geben für Gottes Macht. Nur eines, um nicht so weit auszuufern, aber es ist ein für mich sehr eindrückliches Beispiel seiner Macht. 1. Mose 1. Die meisten von euch können sich jetzt wahrscheinlich vorstellen, was kommt. Gott sprach und es geschah. Und warum geschah es? Weil Gott es sagte. In seiner Macht, in der Macht seines Wortes. Die ganze Welt, so wie wir sie kennen, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen und auch das, was wir noch nicht kennen, was die Wissenschaft immer noch am Erforschen ist, all das hat Gott durch die Macht seines Wortes erschaffen. Wir wären nicht hier. Und das ist die gleiche Macht, die uns die Zusage gibt. Ich, nicht ich, sondern Gott, ich werde euch bewahren. Mit derselben Macht, mit der ich die Erde geschaffen habe. Und mit der ich mit einem Wusch noch kurz mal das ganze Weltall auch noch gemacht habe. Ich finde das sehr eindrücklich, wenn wir da lesen, im Schöpfungsbericht, da steht, nicht einmal ein Hauptsatz, sondern ein Nebensatz, was Gott alles gemacht hat, und die Sterne. Und stellt euch mal vor, wie viele Milliarden investiert werden, um die Sterne zu erforschen, die Gott mit einem Wisch einfach gemacht hat. Und mit dieser Macht wird er uns bewahren. Das ist eine Zusage. Und die Zusage, die brauchen wir in der Anfechtung. Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Im Angesicht dieser Verheißung aus den Versen 3b bis 6b können wir etwas gelassener auf das schauen, was uns, zumindest die meisten von uns, täglich trifft. Prüfungen, ich meine jetzt nicht die Prüfungen in der Schule, aber die sind manchmal auch solche Prüfungen, verschiedenster Art, Prüfungen verschiedenster Art und manches Schwere. Wenn wir uns das Ziel vor Augen malen, dann sehen wir auch, dass das Schlimme und Schwere unseres Lebens nie das letzte Wort haben wird. Nie. Das ist nur ein Zwischenstück. Das ist nicht das Finale. Und darum auch der Titel der Predigt, ein Ziel, das Flügel verleiht. Nicht wie Red Bull, das Flügel verleihen soll, aber ich habe einmal einen Red Bull getrunken und konnte nachher nicht fliegen. Also dieses Versprechen stimmt nicht. Und es ist auch ein bisschen überzeichnet, das Flügel verleiht. Wir Ostschweizer sind ja nicht die, die irgendwo so immer so Halleluja redend, singend durch die Gegend tanzen, sondern wir sind eher so die Bodenständigen, die, wenn wir Freude haben, dann ist sie sehr tief in unserem Herzen drin. Und man sieht uns das nicht immer so gut an. Ich sage das jetzt ein bisschen salopp, aber ich kenne mich selber und vielen von euch geht es auch so. Ich weiß, es gibt Leute, die sind viel jubelnder unterwegs als ich. Das ist auch gut und auch möglich und auch schön. Aber wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, dann können wir die schweren Zeiten einordnen. Dann kriegen die ihren Platz. Dann sind die nicht hier oben, sondern sind die da unten. Und hier oben ist etwas anderes. Hier oben sind die Zusagen Gottes. Und das müssen wir so einordnen. Was sind das für Prüfungen? Ich habe eingangs das Testverfahren des Heat-Soak-Tests erwähnt. Oft in den schweren Zeiten geht es mir so, dass ich mir vorkomme wie in diesem Heat-Soak-Test, der aber diese Einschlüsse hat und dann macht es bumm, kaputt. Und da muss ich mich daran erinnern, nein, das stimmt nicht. Die Prüfungen sind kein Heat-Soak-Test. Die Prüfungen sind wie das Gold, das im Feuerofen, das wird erhitzt, damit die Schlacke oben aufschwimmt, damit man die abschöpfen kann, damit das Gold reiner wird. Das sind die Prüfungen, die wir erleben. Und Jesus will, dass wir durch dieses Testverfahren reiner und heiliger werden. Zur Läuterung des Glaubens, Vers 7. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Auch wenn es in der schweren Zeit manchmal fast unzumutbar ist, so etwas zu hören. Prüfungszeiten sind Läuterungszeiten. Gott lässt nur so viele Prüfungen an uns heran, dass wir, wenn wir in der Ewigkeit ankommen, bewahrt ankommen und gewachsen sind. Ich lese diesen Satz noch einmal. Gott lässt nur so viele Prüfungen an uns heran, dass wir, wenn, und hier steht wenn, nicht falls. Ich habe bewusst wenn gesagt. Das ist, wir werden ankommen. Das hat Gott versprochen. Nicht falls wir ankommen. Wenn wir ankommen. Dass wenn wir in der Ewigkeit ankommen, bewahrt ankommen und gewachsen sind. Das ist ein Versprechen. Und mit dem Blick auf dieses Sprechen habe ich schon viele schwere Zeiten durchlebt. Und ich möchte euch jetzt heute Morgen an einer schweren Zeit von einem Bruder Anteil haben lassen. Eigentlich ist es die ganze Familie Krittel, die eine sehr schwere Zeit hinter sich hat. Und als ich über diese Prüfungen nachgedacht habe, sind mir Krittels in den Sinn gekommen. Und ich möchte darum Christian bitten, kurz auf die Bühne zu kommen. Wir werden hier ein kleines Gespräch führen über die Zeit, die Sie miteinander durchgemacht haben. Christian, wir werden jetzt über die Zeit reden, wo ihr euren Esra bekommen und verloren habt.
Ja.
Die meisten von euch kennen diese Geschichte. Möchtest du aber für die anderen ganz kurz einfach nur so die Umrisse sagen, worum ging es da, was ist da passiert?
Eigentlich ziemlich genau vor 3 Jahren. Wir haben im März 2015 die Diagnose bekommen, völlig überraschend, dass unser Esra, dass unser 6. Kind eine Krankheit hat, das nennt man Porter-Syndrom, das ist eine Fehlentwicklung, Fehlbildung der Nieren im Mutterleib, was ein zentrales Organ ist für die ganze Entwicklung der Lunge, sprich wir wurden konfrontiert von jetzt auf dann, dass unser Esra im Mutterleib völlig normal heranwächst, aber mit der Trennung von der Nabelschnur und damit auch von der Trennung vom Kreislauf der Mutter sterben wird. Und das war eine Situation, mit der ich, und ich spreche speziell auch aus meiner Sicht für die Maike und für meine Frau, ist das noch eine ganz andere Dimension auch, aber ist es ein völlig unvorhersehbarer Einschnitt gewesen, mit dem wir uns nie auseinandergesetzt haben, nie. 5 Kinder sind gekommen, 5-mal alles easy, beim 6. läuft es dann auch. Und das war meine Einstellung. Und aus der Situation heraus der Boden unter den Füßen weggezogen. Ja.
Du hast diese Diagnose bekommen, hast dich auf den Balkon gesetzt. Und was ging da in dir vor? Was hast du gefühlt?
Wut. Ich weiß, dass ich auf dem Balkon wütend war, sauer war auf Gott, wo ich jetzt den Text gelesen habe, auch nochmal, ist nochmal wie ein anderer Blick auch drauf gekommen, aber zum Sagen, Herr, danke, dass du Prüfungen schenkst, aber doch gerne nicht mir und gerne nicht die. Für was? Braucht's gar nicht. Ich war wütend auf Gott, wütend, warum er uns vor die Situation stellt. Als Familie läuft eh viel und es ist viel zum Tragen und. Und jetzt die Situation und ich war wütend auf Gott. Ja.
Und was ist dann passiert? Hast du diese Wut behalten? Wie lange hast du diese Wut behalten oder hat sich da etwas verändert? Du hast mir erzählt von einem Telefonat dann mit Jonas und Sabine.
Ja.
Was ist dann passiert?
Wir haben dann als Familie oder als Ehepaar eigentlich mit Weinholz Kontakt gesucht, wo uns nahe sind und haben eigentlich um Gebet gebeten. Und die beiden sind dann gekommen und wir haben die Situation erzählt mit all dem Schmerz und auch der Wut und haben eigentlich dann den Blick nach oben gerichtet. Und ich selber muss gestehen, ich habe nicht nach oben gerichtet und gesagt, Herr, schenk jetzt Heilung, schenk ein Wunder, sondern lass mich die Situation als Familienvater, als Chef vieler Leute im Spital einfach tragen und lass unsere Familie an der Situation nicht kaputt gehen. Und dann liest man viel und man hat sofort Bilder im Kopf, die Ehe scheitern oder kann scheitern und die Beziehung zu den Kindern. Es war eigentlich, Herr, schenk mir die Kraft, die Situation zu tragen. Im Nachhinein ist es für mich einfach, ist eine bewusste Entscheidung gewesen, Herr, die Frage nach dem Warum, die werde ich nie beantwortet bekommen, bis ich, und das ist meine feste Überzeugung, ich eines Tages mein Esra einfach in die Arme nehmen kann. Und weiß, wie er redet und welche Augenfarbe er hat. Und das weiß ich, das kommt. Aber ich glaube, es ist eine persönliche Entscheidung gewesen. Die Situation ist so und wir brauchen Kraft, die zu ertragen. Die Frage nach dem Warum, die kann ich stellen, wenn ich im Himmel bin. Und dann werde ich auch eine Antwort bekommen, da bin ich sicher.
Ihr habt in dieser Zeit, also in der Schwangerschaft, als ihr bereits die Diagnose gekannt habt, du hast das Foto leider nicht geschickt, aber ihr habt da ein Foto gemacht und alle, die den Familienaufsteller zu Hause haben, das ist so ein Teil mit Fotos drauf, da ist einmal die Familie Kittel drauf abgebildet. Magst du etwas sagen zu diesem Foto?
Genau, also die Situation war so und was für mich in der Situation Gottes Wirken und Gottes Kraft war, ist, dass unser Familienleben wie weiterging. Und wir hatten Momente und wir hatten Zeiten, wo wir als Familie aus tiefstem Herzen lachen konnten, wo wir Freude hatten. Und das eine Bild, da ist unsere Eva, dass die zusammen steht auf so einem Steg ein bisschen weiter vorne, das ist tiefe Fröhlichkeit bei uns, mit dem Wissen, was auf uns zukommt. Und das ist für mich Gottes Kraft gewesen. Das ist Gottes Energy Drink in der Situation, zu sagen, ich bin bei euch und die Freude kam von innen. Wir hatten in der Zeit auch einen Schulanfang vorzubereiten von unserer, jetzt muss ich Rahel. Und das braucht viel Energie und die Familie ist da und es soll ja schön werden. Und es war schön und wir hatten Momente, in denen wir ausgelassen waren, wo wir fröhlich waren und das ist für mich in der Situation ganz sehr auch Gottes Tragen gewesen. Ebenso, als der Moment kam, unmittelbar nach dem Schulanfang, es heißt, jetzt ist die Entbindung. Wir hatten die Hebamme, wo Christ ist, wo uns in der Situation begleitet hat. Für mich auch nicht selbstverständlich, dass sie Dienst hatte. Und wir hatten einen extrem sensiblen Umgang im Kantonsspital mit dieser Geburt. Und wir hatten eine gute Zeit, die Maike und ich auch in dieser Zeit, wo sie im Spital war. Wir durften Esra 24 Stunden halten. Alle unsere Kinder durften Abschied nehmen von ihm. Und dort habe ich mich sehr getragen gefühlt.
Jetzt heute, 3 Jahre später, wenn du jetzt auf diese Zeit zurückschaust, wo, an welchem Punkt hat sich wieder Zuversicht breit gemacht? Oder gab es verschiedene Punkte? Du hast ja auch erzählt, du hast immer wieder Frauenarzttermine, Hoffnung. Ja, vielleicht passiert ja das Wunder. Und dann ist es doch wieder nicht passiert. Der nächste Frauenarzttermin. Hoffnung und wieder die Hoffnung zerschlagen. Wir kennen das vielleicht auch andere von uns. Dann ist etwas und dann hofft man. Und dann ist es wieder nicht erfüllt. Bei mir passiert das Wunder mal wieder nicht.
Ich muss gestehen, die Gedanken hatte ich schon. Also der Moment, wenn das Ultraschallgerät auf den Bauch geht, zu sagen, yes, jetzt bin ich auch mal Zeuge von einer großen Heilung, von einem großen Wunder, die hatte ich persönlich ja. Mhm. Aber wie ich gesagt habe, ich glaube, es ist auch eine Einstellungssache oder es ist eine Haltungssache zu sagen, nein, Herr, ich hinterfrage deinen Weg, den du mit uns als Familie, mit mir als Ma und mit meiner Frau vorhast. Ich möchte ihn hinterfragen, ich möchte es so nehmen, wie es ist. Und ich glaube, diese Situation rückblickend gibt mir für mein Leben ein Stück weit auch Gelassenheit, weil ich rückblickend sehen kann, unsere Familie ist nicht zerbrochen, unsere Ehe ist nicht zerbrochen, wir sind gestärkt und der Esra gehört in unser Leben. Wir fahren täglich 3-mal, 4-mal am Friedhof vorbei, es ist immer Kontakt, immer in Bezug da. Mhm. Klar sind die Fragen da, zu sagen, was wäre wenn? Er wäre jetzt 3 Jahre oder würde 3 Jahre, was wäre denn, wie würde das jetzt ablaufen, unser Familienalltag? Die Frage stellt sich häufig, aber die tut nicht mehr weh. Mhm. Und er ist ein Teil von uns und auch für unsere Biografie. Und was daraus wird, ob das kann ich und will ich auch gar nicht, also wie mir vorstellen, wenn Gott aus dieser Situation was Großes machen kann, für irgendjemand, umso besser. Und wenn nicht, dann ist es auch sein Plan. Und ich bin dadurch auch kein besserer Christ geworden, das muss ich auch sagen. Ich habe gelernt, Gott zu vertrauen, dass er uns dadurch trägt. Das war auch immer wieder Diskussion, aber dass ich einen riesen geistlichen Sprung bewusst gemacht habe, so wie ich es für mich reflektieren kann, muss ich sagen, empfinde ich für mich nicht so. Aber was daraus wird und was Gott im Hintergrund für Fäden sieht, das steht mir gar nicht zu hinterfragen.
Es gibt ein Resultat aus dieser Zeit. Und mit diesem Resultat sind wir gesegnet.
Ja, mein Weg, die Sachen zu verarbeiten, ist Lieder schreiben. Und ich habe viele, viele Jahre gar nichts gemacht diesbezüglich. Und die Lieder, wo entstanden sind, sind alle, in den letzten 2-3 Jahren entstanden sind, haben alle ihre Wurzel in der Situation. Und das ist mein Kanal, mich damit auseinanderzusetzen. Meine Mama sagt immer, wenn es dir schlecht geht, dann schreibst du Lieder. Ist so. In dem Moment ging es mir schlecht, aber die Aussage, und das werden wir dann auch im Lobpreisteil singen, nah an des Vaters Herz gelegt. Dort sehe ich meinen Sohn, wie er ja, am Herzen Jesu ist.
Danke, Christian. Ich habe gesehen, dass die Zeit schon sehr fortgeschritten ist, weiter als ich befürchtet habe, und werde darum an dieser Stelle einfach die Predigt beenden. Ich denke, es reicht, wenn wir wissen, dass Gott bei uns ist und uns auch durch diese schweren Zeiten tragen will. Gott ist ein Gott der Position, und aus seiner Position heraus agiert er positiv. Und genau so lädt er uns ein, in diese Position reinzustehen. Unsere Position ist, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir uns zu ihm gewendet haben. Das ist die Position. Und aus dieser Position heraus dürfen wir positiv vorangehen. Dürfen wir uns freuen, dass wir auf eine positive Zukunft zugehen. Und dürfen schwere Zeiten auch so einordnen, dass sie unsere Position stärken können. Ich weiß, jetzt gerade auch dieses Interview mit Christian hat das eine oder andere angerührt in euch. Es ist einfach manchmal nicht auszuhalten, wenn man in so einer Situation ist. Und wenn jetzt da in euch eine Seite angeklungen ist, Traurigkeit, vielleicht auch Bitterkeit, Vorwürfe, irgendetwas. Warum ich nicht? Warum kann ich nicht sowas berichten? Warum bin ich jetzt in diesem Tiefpunkt? Wäre viel lieber wieder oben und könnte berichten, wie es mir gegangen ist. Ich lade dich ein, Gespräch zu suchen. Christian hat erzählt vom Gespräch mit Sabine und Jonas. Gespräche mit Geschwistern. Gerade wenn es dir schlecht geht, gerade in der Prüfungszeit, sind manchmal so hilfreich. Man muss sich sicher die richtigen Leute aussuchen. Nicht die Leute, die sowieso dir noch sagen, was du alles falsch gemacht hast, sondern die auch aus der Position leben können. Es müssen auch nicht Seelsorger sein mit irgendeinem Hoch-Top-Abschluss, sondern es muss ein Bruder oder eine Schwester sein, der dir beistehen kann. Der dir vielleicht Mut zusprechen kann und bei dem du vielleicht einfach mal abladen kannst. In der Zuversicht, Gott trägt dich.